Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wenn jemand etwas zweimal oder dreimal sagt, dann ist er entweder ein bisschen verwirrt oder hat einen ungewöhnlichen Beruf. Neulich hat mir Dirk Nodorp einen Witz erzählt, der war ganz kurz. Er hat gesagt, ein Freund hat ihn gefragt, was er denn so in seiner Freizeit macht, und hat er gesagt, ich bin Lobpreisleiter, Lobpreisleiter, Lobpreisleiter. Okay, das war jetzt schon der Witz. Kann ich ja später erzählen. Manche haben ihn verstanden. Aber wenn Gott was dreimal sagt, wenn Gott was dreimal sagt, dann ist schon wichtig. Und es gibt ein so ein Kapitel in den Evangelien, das ist im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, da sagt Gott dreimal dieselbe Sache in unterschiedlichem Kontext, in unterschiedlichen Gleichnissen. Jesus erzählt dreimal hintereinander ein Gleichnis, um klarzumachen, wie sehr Gott, der Vater, Menschen sucht, die noch von ihm entfernt sind. Drei Gleichnisse vom Verlorenen. Einmal erzählt er von einer armen Frau, die ihren größten Schatz verloren hat. Die Frau stellt ihre ganze Welt auf den Kopf, um den Schatz zu finden. Und genau so, sagt Jesus, stellt Jesus die Welt auf den Kopf, damit Menschen Gott entdecken, damit sie nach Hause zu ihm finden. Nächstes Gleichnis. Jesus erzählt gleich danach noch ein Gleichnis von einem Hirten, der jedes einzelne Schaf wahnsinnig liebt und das ihm wichtig ist, der alles riskiert, was er hat, um dieses Schaf nach Hause zu bringen. Und Jesus sagt damit, genauso wie der Hirte dieses Schaf liebt, so liebt Gott jeden Menschen, der doch weit entfernt von ihm ist und möchte ihn in seine Nähe bringen. Und nochmal wieder dasselbe, dieselbe Botschaft, die Geschichte von dem Vater, der sehnsüchtig auf das Nachhausekommen des Kindes wartet, das von ihm weggegangen ist, das weg von ihm entfernt ist. Gott hat also ein leidenschaftliches Interesse daran, dass Menschen, die ihn noch nicht kennen, nach Hause kommen, zu ihm finden. Wie macht er das, um Menschen zu sich zu rufen und nach Hause zu bringen? In 1% der Fälle gibt er besondere Träume und Wunder, durch die diese Menschen erkennen, dass Jesus die Rettung für sie ist. Aber in 99, im Iran passiert das zum Beispiel gerade. Im Iran hören wir Berichte von vielen Menschen, die auf ganz wunderbare Weise zu Jesus finden, ohne die Mitwirkung anderer Leute. Aber in 99% der Fälle bringt Gott die Menschen zu sich durch andere Christen, durch Leute wie uns. Deshalb heißt es auch im 2. Korintherbrief, wir sind ein Brief Christi, in die fleischernen Tafeln des Herzens geschrieben, markiert vom Geist Gottes. Es gibt ja auch so einen Spruch, und da ist was dran, wir, die Christen, sind die einzige Bibel, die die Leute noch lesen. Wir haben also keine Wahl. Wir sind ein Zeuge für Gott im Guten wie im Schlechten mit unserem Leben. Und im 1. Petrusbrief beschreibt der Apostel Petrus eine bestimmte Situation. Er sagt, stellt euch darauf ein, jeder von euch, stellt euch darauf ein, den Menschen zu antworten, wenn sie euch nach dem Grund der Hoffnung fragen, die in euch ist. Also Petrus beschreibt nicht, du und ich, wir sollen als Missionare in den Dschungel gehen und irgendwelchen Indianervölkern die Botschaft von Jesus bringen. Wir sollen noch nicht mal, wie Rocco das so bewundernswert macht, uns alle in die Fußgängerzone stellen und da Bibeln zu verteilen und die Leute auf Jesus ansprechen. Ich finde es wirklich toll von ihm. Bei Regen, Schnee, Kälte, dass der noch gesund ist, Wahnsinn. Ja, ist auch ein Wunder. Und das erwartet Gott nicht von uns. Aber in dieser Szene ist etwas, was er generell von allen Christen erwartet. Er sagt, wenn du in eine Situation kommst und sie passiert auf jeden Fall, dass Leute dich fragen, warum bist du so anders? Wo kommt diese Freude bei dir her? Warum verhältst du dich anders als sonst die Menschen? Was ist der Grund für deine Hoffnung? Dann sollst du bereit sein, ihnen eine klare und gewinnende Antwort zu geben, wer Jesus für dich ist. Wo das herkommt, diese Art zu leben. Zwischenfrage. Ich habe den Test heute Morgen schon mal gemacht. Ich finde das furchtbar spannend, immer solche Sachen. Und jetzt würde ich auch mal fragen, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer von euch würde sagen, wenn mir das passiert, wenn mich ein Kollege fragt, plötzlich beim Kaffee trinken oder so, oder ein Nachbar, warum ich Christ bin und was mir das bedeutet, wer würde von euch sagen, da bin ich topfit, da kann ich sofort eine passende Antwort geben, das kann ich diesem Menschen so erklären, dass er es versteht und einleuchtend findet. Wer würde das von sich sagen? Hand hoch. Super, ich gratuliere euch. Ungefähr so war die Quote heute Morgen auch, vielleicht so 5-8%. Ja, genau. Also auch für diese mutigen Leute, die das von sich sagen können, haben wir ein Seminar bereit, wo sie ihre Performance nochmal deutlich verbessern können. Ja, genau. Samstag, 9.3. haben wir so ziemlich den coolsten, witzigsten und tollsten Referenten, den man dafür in Deutschland kriegen kann. Das lassen wir uns richtig Geld kosten. Der kommt nach Jena gefahren am 9. März und verbringt den ganzen Samstag mit uns, der Arno Backhaus, um uns dabei zu helfen, wie können wir besser sprachfähig werden in unserem Glauben. Und alle, die sich jetzt nicht gemeldet haben, die sollen sich auch angesprochen fühlen. Aber eigentlich ja alle. Ja? Wir haben dafür extra Flyer gedruckt, das steht im Blättchen, man kann es nicht übersehen. Sie sind zum Mitnehmen, auch zum Weitergeben an Leute, die auch schon Christen sind, aber vielleicht auch noch darin wachsen können, diese Botschaft von Jesus weiterzugeben. Ich habe mich gefragt, heute ist sozusagen schon Preview, erste Lektion sozusagen, oder Nullte. Wie haben das die Apostel und Jesus selber gemacht? Mit Menschen, die auf der Suche sind, die nach Gott fragen, umgehen. Und welche Antwort geben die? Es wäre doch super, habe ich gedacht, es gäbe da in der Bibel einfach so eine Pauschalantwort in 5 Sätzen, die kann man auswendig lernen. Und jedes Mal, wenn die Frage kommt, zack, kann ich die abspulen. Ja? Wäre doch praktisch. Mir fiel auch so eine Pauschalantwort an, die steht aber nicht in der Bibel, sondern die habe ich gelernt, als ich missionarische Haus-zu-Haus-Einsätze mit Campus für Christus gemacht habe als Student in Tübingen. Es finde ich immer noch ganz gut. Es ist sozusagen in 4 Sätzen, die sogenannten 4 geistlichen Gesetze. Nochmal ein kleiner Test, wer kennt die schon? Außer Silke, die weiß, die kennt die ganz bestimmt, genau. Also nicht so viele, ich wiederhole es nochmal. Also erster Grundsatz, jeder Mensch ist von Gott geliebt und geschaffen. Zweiter Grundsatz, jeder Mensch ist ein Sünder und ohne Gnade ewig verloren. Dritter Satz, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben und an Ostern auferstanden. Und viertens, du musst deine Sünde bekennen und Jesus als Retter und Herrn annehmen. Fertig. Wie ein Kochrezept, wenn du keine Zutat vergessen hast, dann funktioniert es auf jeden Fall. Ja? Ich finde, das ist gar nicht ganz falsch. Aber irritierend ist doch, dass das nirgendwo in der Bibel vorkommt. Weder in der Apostelgeschichte noch bei Jesus selber, dass so eine Pauschalantwort abgespult wird. Sondern jeder suchende Mensch bekommt eine maßgeschneiderte Antwort in seine Lebenssituation hinein. Nikodemus kriegt eine andere als Zachäus. Zachäus eine andere als Cornelius und Cornelius eine andere als Lydia. Und so weiter. Warum ist das so? Die Botschaft von Jesus, Jesus ist the answer, ne? Aber diese Antwort, die soll jedem genau in dem Ton und in der Wellenlänge begegnen und in der Lebenssituation, die für ihn gerade passt. Die eine Botschaft von Jesus spricht in das Leben von Menschen jeweils in unterschiedlichen Situationen hinein. Gott macht keine Kopien, er geht auf jeden passgenau ein. Ich habe gedacht, es ist wie mit einem Diamantenring. Ich habe heute Morgen schon mal vergeblich gefragt, ich frage jetzt nochmal, hat jemand einen dabei? Nee, okay, hätte ja mal sein können. Manche haben ja sowas als irgendwie Geschenk von ihrer Oma oder so. Gibt es ja wirklich. Und den könnte man jetzt durch die Reihen geben. Stellt euch das einfach vor, ihr habt so einen Diamantenring. Und dann würde dann meinetwegen hier Freddy sagen, oh, der leuchtet ganz toll blau. Und Gesa würde sagen, nee, der leuchtet grün. Und Carlos würde sagen, nein, der leuchtet ganz toll rot. Ja, wer hat recht? Alle drei haben recht. Derselbe Diamant strahlt das Licht ganz verschieden ab, je nach deinem Blickwinkel. Und so ist es mit der Botschaft von Jesus auch. Sie leuchtet in das Leben von Menschen verschieden hinein. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, wenn wir ins Gespräch kommen mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, müssen wir Gott fragen, innerlich offen sein für den Heiligen Geist und fragen, wo ist bei diesem Menschen die offene Tür, der Punkt, wo er sensibel ist, wo er empfangsbereit ist für das, was gerade ihm Jesus sagen möchte. Und dann sollen wir die Botschaft von Jesus ihm so zusprechen, dass er sie in seine Lebenssituation hinein gut hören kann. Deshalb dieses Gebet, was wir vorhin auch angebeamert haben, Elias, kannst du ja vielleicht nochmal anbeamern, ja? Dieser Spruch aus Jesaja 50, Vers 4, Gott muss dir die richtigen Worte geben, um mit den Menschen zur rechten Zeit, im richtigen Ton, auf die richtige Art zu reden. Und ein paar Verse davor steht dann auch, er muss dir das Ohr öffnen. Er öffnet dir das Ohr, dass du hörst, wie ein Jünger hört. Und wenn du auf ihn hörst, findest du die Worte, mit den Menschen zur rechten Zeit auf die rechte Weise zu reden. Sorgt euch nicht, sagt Jesus, der Heilige Geist wird euch im entscheidenden Moment die richtigen Worte geben. Ja, also es ist komplizierter, als ich vielleicht dachte. Es gibt keine Standardantwort. Aber, und das ist der Trost, es gibt sowas wie typische Lebenssituationen und Befindlichkeiten, die sich oft wiederholen. Und in diese Lebenssituation hinein hat Gott immer wieder verschiedene Antworten, die aber doch sehr ähnlich sind. Es ist ein bisschen wie bei einer Bergwanderung. Du weißt nicht, wenn du losgehst in die Berge, du weißt nicht, was passiert, aber ein paar Sachen weißt du schon, die kommen immer wieder. Also Sebastian ist der Spezialist, ist ja gerade heute hier. Also ja, genau. Ihr könnt fragen, also du solltest dich einrichten auf Wind, auf Regen, auf Geröllfelder. Also ich gehe jetzt auf Eis, auf Schneefelder. Ich gehe jetzt nie mehr ohne Grödel, seitdem ich da einmal beinahe abgestürzt bin. Auf Sonne, auf Hunger und noch ein paar Sachen. Also weiß nicht, ob das wirklich kommt, aber das sind Sachen, mit denen solltest du rechnen. Und so gibt es auch im Gespräch mit Nichtchristen ein paar Situationen und ein paar Facetten, das Evangelium zuzusprechen, die sich wiederholen. Ich habe 5, die mir eingefallen sind, mal ins Blättchen abgedruckt. Und Hanna hat mir vorhin schon gesagt, das ist ziemlich sportlich, da könnte ich eine Predigtreihe über 5 Abende machen. Ich deute sie mal nur so an, so ist mehr so zum Weiterdenken dann. Erste Situation, Sinnsuche. Leute fragen sich irgendwann mal in ihrem Leben, was soll das Ganze? Die meisten kommen irgendwann an so einen Punkt. Oft ist es so, wenn sie zwischen 40 und 50 Jahre alt sind, wenn sie viele materielle Ziele erreicht haben, vielleicht schon Kinder haben oder ein Haus gebaut, ja, und dann fragen sie sich, was soll das Ganze, wofür mache ich das eigentlich? Oder manchmal auch noch später, da taucht diese Frage auf, ich habe manchmal ältere Menschen, so wie ich, die kommen dann in die Gemeinde und sagen dann, ich frage mich wirklich, das, was ich hier aufgebaut habe, war es überhaupt die Mühe wert? Was ist eigentlich der Sinn von dem Ganzen? Manchmal auch schon Leute im Studium, wenn ich jetzt endlich alle diese Prüfungen geschafft habe und einen guten Job habe, wofür mache ich eigentlich das Ganze? Nikodemus war so jemand. Er hatte es geschafft. Er war in der jüdischen Regierung. Er war gebildet. Er war angesehen und er kommt nachts zu Jesus und er fragt ihn nach dem Reich Gottes. Und Jesus sagt, es reicht nicht, dass du äußerlich alles richtig gemacht hast. Gott muss dich von innen heraus verwandeln. Das ist sein Plan mit dir. Der Heilige Geist will deine Seele zu dem Menschen machen, als den Gott dich ursprünglich gedacht hat. Das war die Antwort, die Jesus für diesen Menschen gesagt hat. Für andere Menschen hat er andere Antworten gehabt. Ein anderes Grundmuster, das auch immer mal wieder vorkommt, ist, dass Leute an ihre Grenzen und Fehler stoßen. Dass sie sagen, ich kann nicht aus meiner Haut, ich merke das. Und das Gute, was ich eigentlich will, das tue ich nicht. Und manchmal ist es auch dieser Schmerz, das Leben hat keinen Reset-Knopf. Wir haben dazu übrigens ein cooles Theaterstück, was am 24.03. aufgeführt wird von unserem Theaterteam. Dieser fehlende Reset-Knopf im Leben. Hätte ich es doch bloß anders gemacht, ich kriege es jetzt nicht wieder korrigiert. Oder die Erfahrung, ich habe mich da gedrückt, wo ich eigentlich nötig gewesen wäre. Ich würde das so gern anders machen. Manchmal machen wir folgenschwere Fehler und meistens haben wir dann so eine Coping-Strategie, dass wir uns mit Entschuldigungen rausreden, auch vor uns selber Erklärungen finden, wieso das so sein musste. Wir finden Selbstrechtfertigungen. Aber dann gibt es manchmal auch ganz nüchterne Augenblicke und da merken wir, ich bin nicht so, wie ich sein sollte. In mir ist was verkehrt. Und so wie ich jetzt bin, schade ich immer wieder den Menschen, die ich eigentlich liebe. Die Antwort des Evangeliums, bei Jesus gibt es innere Erneuerung und Vergebung auch für die schlimmsten Sünden. Die Fehler der Vergangenheit müssen dich nicht mehr festlegen. Sie müssen dich nicht mehr jagen und gefangen halten. Bei Jesus ist Kraft, anders zu leben. Gottes Geist entschärft die destruktiven Muster, die du in dir hast. Das betrifft ganz viele Lebensbereiche. Manchmal unsere Ausdrucksweise, manchmal unser sexuelles Verhalten oder Begehren, manchmal unsere Ausgabeverhalten, wie wir mit unserem Geld umgehen. All das kann von Jesus geheiligt, verändert und verwandelt werden. Jesus sprengt deine Grenzen und er wird mit deinen Fehlern fertig. Ganz oft redet Gott auch sein Evangelium in Beziehungsprobleme hinein. Dass Leute merken, ich brauche eigentlich eine Liebe, die mich bedingungslos bejaht. Ich brauche Liebe, die endlos ist. So wie die Frau am Jakobsbrunnen, die in verschiedenen Partnerschaften die Erfüllung ihres Lebensdurstes gesucht hat. Und Jesus sagt, diesen Durst, diesen tiefen Durst, den du in dir hast, der wird nur bei mir gestillt. Wenn du es von mir erbittest, dann wirst du lebendiges Wasser bei mir finden. Sucht und Suche sind ja fast die gleichen Worte. Als ich das heute Morgen gesagt habe, haben die Leute von der Holzmühle alle genickt. Die haben alle eine Suchterfahrung. Und die wissen das, dass Suche nach diesem tiefsten Geliebtwerden und Sucht oft ganz dicht beieinander sind. Und unser Problem ist, dass wir oft bei Menschen suchen, was nur bei Gott zu finden ist. Und wir überfordern damit die Menschen, die uns nahe sind, die können uns das nicht geben, was wir am meisten brauchen, nämlich ewige Liebe und so ein bedingungsloses Ja. Und viele Freundschaften, manche Beziehungen, manche Ehen leiden an solchen unrealistischen Erwartungen. Und dann trauen sich Leute nicht zu heiraten, obwohl sie doch eigentlich ganz klar wissen, dass sie zusammengehören. Oder sie bleiben nicht mehr zusammen, weil sie utopische Erwartungen aneinander haben. Und Gott spricht heilend und befreiend in solche Beziehungen hinein. Er versöhnt Brüder miteinander wie Jakob und Esau. Er verspricht, die Herzen der Söhne zu den Vätern zu bekehren und umgekehrt. Er haucht müden Ehen neues Leben ein. Und wir brauchen das von ihm. Wir brauchen das dringend. Und wir können damit zu ihm kommen. Und wir dürfen auch anderen das sagen, dass bei Jesus Heilung für Beziehungsnöte ist. Eine vierte Sache, die ich auch nochmal hautnah erlebt habe, als ich im Krankenhaus war. Das war wirklich eine krasse Lektion, mal wieder ein paar Tage im Krankenhaus. Ich habe davon schon mal erzählt, Krankheit und Leiden. Da leuchtet das Evangelium, finde ich, nochmal ganz hell hinein. Und dass dann Leute an den Punkt kommen, auch manchmal bei Trauerfeiern, das finde ich oft sehr intensive und in einem gewissen Sinn gute Situationen, ihr versteht mich nicht falsch, dass Leute an den Punkt kommen und merken, ey, ich bin erschrocken, wie zerbrechlich unser Leben ist. Wie zerbrechlich. Wie eine Seifenblase. Und für diese Situation hat Gott eine Fülle von großartigen Zusagen, die wir Leuten aussprechen können, die in diese Situation kommen. Wir können ihnen zum Beispiel zusagen, Gott kennt dein Leiden. Er hat es am eigenen Leib durchgemacht in Jesus. Und er ist im Leiden an deiner Seite. Er lässt dich nicht allein. Er ist der gute Hirte, der mit dir durchs dunkle Tal geht. Und noch viel besser, es gibt ein Danach. Er hat ein Danach für dich bereit. Es kann sein, dass es Heilung in diesem Leben ist. Es kann eine erfüllende Zukunft sein, wenn dein Leben hier zu Ende geht. Und das dürfen wir jedem Menschen zusprechen. Das habe ich nach einer Weile auch geschafft, dem Menschen zuzusprechen, der mit mir am Krankenbett, im Nachbarkrankenbett lag. Und ich, das war ganz toll, dass ich das ihm sagen durfte, in einem Ton, in einer Art, dass der das hören konnte. Ich habe ihn hier eingeladen, er ist noch nie aufgetaucht zum Gottesdienst, das ist auch ein bisschen viel verlangt, glaube ich, für ihn. Aber er hat mir versprochen, er hört sich die Predigten auf unserer Homepage an, vielleicht die von Hannah oder eine andere. Und dann hoffe ich, dass Gott in sein Herz redet. Eine andere Grunderfahrung, die letzte, die ich noch andeuten will, ist das, die Erfahrung, die auch in dem Psalm vorkam heute, dieses Staunen, diese Dankbarkeit über Gottes herrliche Welt. Wie schön ist das Leben? Wo kann ich mich bedanken? Das kommt nicht so oft vor. Meistens sind ja auch wir Christen so stumpf und abgebrüht, dass wir das Gute in unserem Leben selbstverständlich nehmen. Geht mir auch schon so, ja. Der großartige Frühsommertag gestern. Aber manchmal erfüllt die Dankbarkeit wie so eine warme Welle die Herzen von Menschen. Und dann können sie gut hören und annehmen, dass sie selber wunderbar ausgedacht sind von einem liebevollen Schöpfer. und dass unsere herrliche Welt ein Geschenk von einem genialen Erfinder ist. Lasst uns sensibel werden für solche Situationen des Glücks und des Staunens, in die wir das hineinsagen, sodass Menschen das nachvollziehen können und sagen, ich sehe, dass ein liebender Gott mir das alles schenkt. Ich will seine Nähe suchen. Zusammenfassung. Gott sucht leidenschaftlich nach Menschen, die weit weg von ihm sind, dreimal dasselbe in verschiedenen Gleichnissen erzählt. Dafür hat er passende Strahlen des Evangeliums bereit, die durch uns zu den Menschen reflektiert werden sollen. Und wir können darum beten, zeige uns, Herr, diese Worte, diese Gesten und Taten, durch die du dich unserem Nächsten mitteilen willst. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.